Kann man nicht leicht heben über den Dorf rüber weg,
Einfach mal lupen.
Ja, schönen guten Tag. Einfach mal lupen ist wieder da und wie ihr es ja gewohnt seid, zwischen den beiden normalen Folgen sind wir heute mit einem Gast hier und der Gast ist Jens Grittner, Pressesprecher der Nationalmannschaft und dementsprechend ein alter Bekannter von mir oder nicht nur alter Bekannter, auch aktueller Bekannter von mir und ja, wir wollen heute mal ein bisschen in die Welt der Presse hineinblicken. Ihr wisst, wir haben den Fußball ja schon aus vielen Blickwinkeln mit verschiedenen Gästen beleuchtet und heute ist das eben mal das Thema und er ist eben ja einer, der oft schon am Tag vorher weiß, wie die Schlagzeilen des nächsten Tages aussehen und deswegen natürlich ein ganz interessanter Mann und sehr guter Informant hier für unseren Podcast. Jens, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, danke.
Was ein super Intro. Ja, vielen Dank, Toni, danke, Felix. Freue mich, dass ich bei euch sein darf, zumindest hier im virtuellen Raum. Bin auch ein bisschen stolz drauf, weil das ist ja schon irgendwie eine edle Auslese, die ihr hier jeweils habt und bin auch gespannt. Also ob ich jetzt die Schlagzeilen für morgen weiß, weiß ich nicht, aber wir werden sehen.
Du kannst sie auf jeden Fall machen, die Schlagzeilen hier in diesem Podcast.
Ja, hauen wir ein paar raus. Ne? Das sagen wir ja vor jeder PK, Toni. Was hauen wir heute raus?
Richtig, richtig. Genau, hast einen Wunsch frei, sage ich dir immer. Ne? Aber du hast es ja eben schon angesprochen und er hat sich hier schon hier aus seiner Ecke da hinten gemeldet. Wie du weißt, ist auch Felix Teil dieses Podcasts hier und ich möchte es nicht versäumen. Mir wurde es am Anfang immer ein bisschen negativ ausgelegt bei einigen Gästen. Da habe ich Felix vergessen, hier zu begrüßen. Deswegen möchte ich das natürlich in dem Falle nicht. Von daher, Felix, schönen guten Abend. Mal wieder schönen guten Abend nach Braunschweig. Ich hoffe, dir geht's gut, mein kleiner Bruder.
Ja, guten Abend, Toni. Notfalls hätte ich mich auch noch hier gemeldet, einfach so, ohne dass du mich begrüßt hättest.
Weiß ich doch.
Und natürlich auch von meiner Seite, hallo an Jens. Wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt, aus dem einfachen Grund, dass ich noch nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Und da konnten wir uns noch nicht begegnen. Aber auch damit kann ich leben, dass ich nicht nominiert würde. Und jetzt freue ich mich, dich hier ein bisschen kennenzulernen. Und auch von meiner Seite danke, dass du dabei bist, für die Zeit, die du dir hier nimmst. Und ich möchte mit der einfachen Frage starten, egal, ob wir jetzt komische Zeiten haben oder nicht, aber die einfache Frage lautet natürlich, wie geht's dir denn aktuell?
ja, einfache Zeiten, ne? Was ist das? Relativ, mir geht's gut. Ich finde, in den Zeiten, die nicht so ganz einfach sind, muss man sich auch wieder ein bisschen auf das zurückerinnern, was tatsächlich wichtig ist, ne? Und das passt bei mir. Family, allen geht's gut. Ich habe 3 Kinder, denen geht's gut. Gute Freunde um mich herum, mit denen ich Zeit verbringen kann. Ja, was willst du mehr? Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
Ja, das sehe ich genauso. Ja, uns geht's auch gut. Ich spreche mal für Toni mit. Ich habe ja ein paar Informationen immer, wie es ihm geht.
Wir haben heute noch nicht gesprochen vorher. Du kannst gar nicht wissen, wie es mir geht.
Ja, aber dir geht's ja irgendwie immer gut. Das habe ich mittlerweile auch hier feststellen dürfen. Deswegen, uns geht's gut, auch Familie ist gesund, Kinder sind gesund, das ist ja das Wichtigste. Oder Toni, willst du mich berichtigen?
Nein, fahr fort.
Dankeschön. Ja, Corona ist immer noch so ein bisschen vorhanden, es wird ja besser, wie man lesen kann. Wie ist das für dich, wie beeinflusst das deine Arbeit beim DFB, die ganze Situation?
Ja, super spannend, ne? Also es beeinflusst uns ja alle. Und mich vor allem dadurch, dass wir lernen, nicht mehr täglich zusammenzukommen in Büros, sondern eben auch in virtuellen Runden. Und irgendwie hat man eher so das Gefühl, dass so Tag und Nacht miteinander noch mehr verschmelzen, weil du bist ja in ewigen Videocalls, Telefonkonferenzen und das ist irgendwie eine neue Erfahrung. Meines Erachtens aber auch eine der, ja, vielleicht Errungenschaften oder positiven Dinge, die auch nach Corona bleiben, denn der ein oder andere Flug nach Hamburg, nach Berlin oder Leipzig, den wirst du so nicht mehr brauchen, sondern schätzungsweise dann eben virtuell abwickeln. Und das finde ich eigentlich gut, das finde ich positiv.
Ja, das ist interessant. Also bist du auf der Seite. Es ist ja so ein bisschen geteilt, die Meinung. Ne? Es gibt ja viele, denen gehen diese Zoom-Calls und so weiter ja schon ziemlich auf den Sack. nach einer Zeit. Die wünschen sich endlich mal wieder diese Meetings, sag ich mal, am runden Tisch. Und andere sagen, boah, cool, so können wir eigentlich auch nach Corona weitermachen. Ne? Das ist interessant, da gehen die Meinungen auch auseinander. Aber ich bin eigentlich auch eher bei deiner Meinung. Also ich finde das eigentlich wirklich eine Sache, die man beibehalten sollte. Gerade auch aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Ne? Nicht nur, weil es in meinen Augen einfach deutlich praktischer ist, sondern man kann ja sehr viele Sachen auch, sag ich mal, ein bisschen einsparen. Ne? Und gerade der ein oder andere Flug weniger, der, ja, sag ich mal, tut ja unserer Umwelt auch nicht so schlecht. Von daher glaube ich, ist das eine gute Chance, auch irgendwie sowas beizubehalten und sich da insgesamt ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber das ist nur meine Meinung, das ist ja gar nicht so interessant.
aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, ne? Also nichts geht natürlich über persönliche Begegnungen. Wir sind soziale Wesen, ist ein abgedroschener Spruch, aber irgendwie findet ja auch vieles nonverbal statt und es ist einfach auch klasse, wenn man sich gegenüber sitzt und Dinge, auch schwierige Dinge, einfach so teilt. Hm. Aber vielleicht haben wir in der Vergangenheit auch die ein oder andere Reise, den ein oder anderen Flug so, ja, inflationär betrieben, den man sich einfach schenken kann, sparen kann. Ich will es jetzt nicht überbetonen, aber so das Thema Nachhaltigkeit,
klar,
spielt ja auch ein Stück weit mit rein, ne? Und deswegen, ich sag ja, Wahrheit liegt in der Mitte.
Das denke ich auch. Ja, Jens, du bist, und das kannst du dir, ich weiß, dass du ein sehr bescheidener Mensch bist aus den vergangenen vielen Jahren jetzt schon. Ich glaube, wie lange sind wir jetzt schon zusammen? Ich glaube, 7 Jahre oder sowas, 8 Jahre, seit irgendwie sowas.
2012?
Ja, sind dann schon 9, ne? Dann wären es schon 9. Ja gut, das Corona-Jahr genau. Haben wir uns ja nicht gesehen, das erste, von daher sagen stimmt. Wir mal 8. aber was du dir auf die Fahne schreiben kannst, ist ja, dass du nach nicht mal 2 Jahren DFB direkt Weltmeister geworden bist, quasi ein Weltmeister-Pressesprecher. Das haben andere Pressesprecher vor dir, unter anderem unser lieber Harald Stenger, ja sehr lange versucht. Und du bist es direkt geworden. Beschreib doch mal deine Erinnerungen oder an dein erstes Turnier ja mit der Nationalmannschaft und dann direkt Weltmeister. Also hast du das direkt dann geglaubt, dass ich meine, du weißt ja auch, dass deine Vorgänger da ja auch lang dran gearbeitet hatten und auch selbst
kläglich gescheitert sind.
Ne? Kläglich gescheitert sind, es selbst gern geworden werden. Wie sind deine Erinnerungen an damals? Ja,
kurze Nachfrage von mir. Es hat also an den Pressesprechern gelegen in den Jahren davor. Oder wie wolltest du das jetzt sagen?
Naja, das ist eher die Version, glaube ich, von Toni, ne? Der ich mich natürlich jetzt nicht anschließen würde.
Ja, natürlich. Nein, doch, ich darf das sagen.
Du darfst das sagen. Aber ganz im Gegenteil, es soll jetzt gar nicht nach Koketterei klingen. Also das maße ich mir nicht an, dass ich irgendwie Weltmeister bin oder mich so fühlen darf. Ich glaube, wir alle im Team, in dem Team, wir können das schon ganz gut einordnen und wir haben dafür zu sorgen, dass ihr das am besten machen könnt, was ihr sollt und was ihr auch am besten könnt, kicken, Fußball spielen. Und unsere Aufgabe ist es dann jeweiligen auf unserem Parkett, da den Teppich auszurollen. Ne? Und für mich war das natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, da in Brasilien das auch so aus der Nähe miterleben zu dürfen, mit allem, was dazugehört. Toni, du erinnerst dich auch an die Vorbereitung. Die war ja auch immens schwierig und da haben wir ja, glaube ich, auch so richtig, sind wir ja so zusammengewachsen. Und das war für mich vielleicht noch die bessere, tollere, ja, geilere Erfahrung, als dann am Schluss da den Pokal dann zu holen, einfach zu erleben, was da passiert ist. Ne, da hat es irgendwie Klick gemacht während des Trainingslagers. Mhm. Der zweite Impuls war dann, glaube ich, auch so nach dem Algerien-Spiel. Auch mit dem Interview, hat ja auch mit Medienarbeit zu tun, vom Pair.
Ja.
Dann erinnerst du dich auch an die Pressekonferenz, die wir gemeinsam dann hatten nach dem 7:1. Also das waren schon so Momente. Ja,
die gehen locker von der Hand, ne?
Ja, die gehen dann locker, die macht man gerne. Ne? Aber
auch da muss man ja vorsichtig sein, oder?
Auch muss man auch, denn zu viel Euphorie ist auch falsch. Und ich kann mich auch erinnern, dass es ja aus Reihen der Trainer von Jogi Löw, von Hansi Flick, die klare Ansage gab, auch nach dem Spiel, hey, es ist noch überhaupt nichts gewonnen. Wir fliegen nach Rio und wir wollen nach Rio, aber der letzte Schritt ist immer noch nicht getan. Und das galt für alles, sowohl sportlich als auch dann das Mediale. Ne? Und da mussten wir uns noch mal ein paar Tage dann konzentrieren. Also ich habe das alles
aber gut, erst ein paar Wochen später medial, ich glaube, da sind wir uns einig, da kannst du machen, was du willst, ist das ja nicht aufzuhalten nach so einem Spiel. Also da kannst du ja Euphorie bremsen von innen, sag ich mal, von aus der Mannschaft ja. Oder so, wie du willst, aber das ist ja nicht aufzuhalten. Nach so einem Halbfinale, da kriegst du ja keinen, sag ich mal, enteuphorisiert irgendwie von außen.
Das ist richtig, aber die Frage lautete ja, wie hoch gewinnt ihr jetzt gegen Argentinien, ne?
Und ja, umso 1-0,
beeindruckender fand ich, dass dann am Tag drauf, wir sind ja nachts dann zurückgeflogen in unser Quartier und dann war das Regenerationstraining, glaube ich, war angesetzt für 10.30 Uhr, also relativ früh. Und wenn ich mich nicht irre, waren um 10.20 Uhr alle auf dem Platz, also 10 Minuten vorher. Und da herrschte eine unglaubliche Konzentration. Also die Euphorie kurz nach dem Spiel hörte schon fast in der Kabine auf und sofort war das Umschalten. Und das war im Nachhinein für mich schon unglaublich beeindruckend. Also wie ihr das auch dann habt so umsetzen können. Und klar war es dann auch die Aufgabe, das, was da von außen passiert ist, auch diese ganze Euphorie in Deutschland, vielleicht ein Stück weit von euch wegzuhalten, damit ihr euch weiter fokussieren könnt, ne?
Aber was du sagst, dass wenn Toni 10 Minuten vor einem Termin irgendwo da ist, das heißt schon, dass es was Besonderes ist. Das kann ich bestätigen.
Das ist so, aber ich glaube, das liegt beim Toni auch an seiner unglaublichen Routine, ne? Wenn der Toni sagt, ich bin da, und dann ist er auch da, dann kannst du dich 1000%ig drauf verlassen. Und dann reicht es tatsächlich auch, wenn er eine halbe Minute vorher ist. Also Toni, da kennen wir uns jetzt auch schon lange genug, das ist ja kein Problem.
Ja, Felix versucht mich ja hier immer so ein bisschen in schlechtes Licht zu rücken und ich musste jetzt gar nichts mehr tun. Du hast das einfach wieder gerade gerückt und gut. Aber lass uns mal nochmal so knapp 1,5 Jahre vor die WM 2014 gehen, weil das waren ja dann, sag ich mal, wie hast du davon erfahren? Das war ja, glaube ich, sag ich mal, berichtige mich, irgendwie September 2012. Wie hast du davon erfahren und wie waren auch für dich so die ersten Wochen als Pressesprecher der Nationalmannschaft? Wie haben sich die angefühlt?
Also ich hatte ja vorher schon das Glück, ja, mit Stars zusammenarbeiten zu dürfen, ne? Also ich war bei der WM 2006 ja dabei, da war ich Pressesprecher, dann auch mit Franz Beckenbauer und viele der damaligen WM-Botschafter zu erleben. Wir sind auch um die Welt geflogen in diesem Projekt. Dann kam die Frauen-WM 2011, von der Dimension natürlich nicht zu vergleichen, aber war auch ein tolles Projekt. Also ich war es zumindest gewohnt, schon in Anführungsstrichen mit Promis oder mit VIPs irgendwie mich umgeben zu dürfen. Das hat mir sicherlich geholfen und weitergeholfen hat mir, ich habe eigentlich nie das Ziel gehabt, jetzt euch Spieler irgendwie nahe zu kommen, Freundschaften aufzubauen, sondern ich wollte eigentlich eher von Anfang an im Hintergrund bleiben, weil ich der festen Überzeugung bin, ein guter Pressesprecher ist eigentlich eher unsichtbar. Und der muss so im Stillen, im Hintergrund wirken, ne? Und es ist der Spieler, der da im Mittelpunkt zu stehen hat und nicht der Pressesprecher. Ich hatte eher so eine Art Vorstellungsgespräch mit dem Trainerteam, die mich einfach mal kennenlernen wollten, auch schon vor der Europameisterschaft, und hatten dann ein Gefühl entwickelt, wer ist der Jens? Der war ja schon ein paar Jahre im Verband. Und nach der Europameisterschaft kam dann die Nachricht von Oliver, der mich fragte, Oliver Bierhoff, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann hatte ich nochmal ein zweites Gespräch mit den Trainern und dann gab es insbesondere mit dem Bundestrainer, mit Jogi Löw nochmal ein Treffen. Und da war dann der Kern der Unterhaltung, dass es mir wichtig ist, dass er mir irgendwie vertraut, dass er das Gefühl hat, dass ich ihn unterstützen kann, die Mannschaft irgendwie dann auch supporten kann in dem Bereich. Und da gab es von Jogi überhaupt keinen Zweifel. Der hat mir von Anfang an wirklich ein tolles Gefühl gegeben, super Unterstützung. Und der hat super mit dem Harald Stenger zusammengearbeitet und hat dann auch umgeschaltet, schnell mir das gleiche Gefühl und gleiche Rückendeckung zu geben. Ich glaube, das war entscheidend, um dann auch einen guten Einstieg zu kriegen.
Ja, ist auch ein bisschen vergleichbar mit einem Spieler, ne? Also das Vertrauen muss ja dann auch irgendwo immer gegenseitig da sein, ne?
Ist wahrscheinlich so, ne? Das ist wie immer, wenn Menschen irgendwie eng zusammenarbeiten und wenn du bei so einem Turnier bist, bist du ja 20, 25, 30 Tage länger zusammen. Du hockst ja wirklich da aufeinander. Ich glaube, da muss dann schon so ein Grundvertrauen da sein.
Das denke ich doch auch. Vielleicht möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen in die Aktualität springen. Bist du sicher auch nicht, sag ich mal, oder hast nicht wenig zu tun. Es gibt ja zurzeit auch im Verband relativ große Unruhen. Wie siehst du deine Aufgabe in so einer Zeit? Du musst jetzt nicht im Detail auf die Unruhen eingehen, ja. Aber allgemein, wenn so eine Situation herrscht, wie siehst du da deine Aufgabe?
Ich sehe mich eigentlich immer als Vermittler. Jetzt mal ungeachtet der Frage, ob es jetzt gute Zeiten oder schlechte Zeiten sind, ob die mediale Lage gut ist oder schlecht.
Ich glaub, ja, das kann sich jeder selbst beantworten, ne? Glaube ich.
Kann sich jeder selber beantworten. Aber meine Aufgabe ist, so eine Art Scharnier darzustellen, ne? Scharnier zwischen den Entscheidungsträgern oder euch jetzt als Spieler und dann der Öffentlichkeit. Und ich sehe schon auch meine Aufgabe darin, die Tür so weit zu öffnen, dass man sich dann ein Bild machen kann, möglichst ein objektives Bild, ein ungetrübtes Bild und da auch immer wieder ja die Entscheidungsträger und die Spieler darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben dann entsprechende Aufgaben auch haben in der Öffentlichkeit, auch mit Informationen, auch sich zu stellen. Und natürlich auf der anderen Seite Richtung der Medien auch die Perspektive der anderen Seite darzustellen. Also ich versuche immer beide Perspektiven einzubringen und zu vermitteln. Das war natürlich 2014 denkbar einfacher als in der jetzigen Situation. Klar.
Ja, das glaube ich. Aber jetzt, du hast ja bis lange dabei beim DFB, ist es dann, würdest du es trotzdem aktuell als die unruhigste Zeit beschreiben? So?
Ja. Unterschreibe ich wirklich eine sehr unruhige Zeit, eine sehr turbulente Zeit, vieles wahrscheinlich aus unserem eigenen Agieren heraus. Es gibt viele Gründe, Dinge innerhalb des DFB zu hinterfragen, auch berechtigterweise. Andererseits ist es schwierig, von unserer Seite aus Fakten auch unterzubringen. Die will auch nicht immer jeder hören. Also von daher, es ist in der Tat schwierig, anspruchsvoll.
Ja, aber einfach kann ja auch jeder, ne?
Kann jeder.
Ja, genau. Man kann sich auch selbst schwer machen natürlich. Aber du hast die positiven, negativen Zeiten angesprochen. Was ist das? Also klar, positive Zeiten machen mehr Spaß, aber jetzt an deinem Job, was ist so das, was dir da so am meisten Spaß macht?
Also ganz ehrlich, ich bin Fußballfan. Und ich bin schon begeistert und fasziniert, wenn ich als kleiner Junge aus Fulda, hier aus einem Ort, der 100 Kilometer entfernt ist von Frankfurt, dann bei einem Training mal zuschauen zu dürfen, der besten Spieler des Landes. Das fasziniert mich dann mit welcher Leidenschaft, mit welcher Begeisterung, mit welcher Disziplin ihr da, die Jungs dabei sind, da bin ich wirklich der kleine Junge und denke, das ist schon was ganz Besonderes, dabei sein zu dürfen. Und natürlich dann auch mediale Drucksituationen erleben zu dürfen, das empfinde ich auch wirklich als was Besonderes. Also bei einer großen Pressekonferenz, bei einer großen Pressekonferenz vor einem großen Spiel dabei sein zu dürfen, mit dem Trainer vorab mich so ein bisschen abzustimmen, mit den Spielern zu antizipieren, so wie ihr das auch macht, bei jedem Spiel. Das ist vielleicht so, wie wenn ihr große Spiele habt, ne? Und dann, also ich freue mich vor großen Pressekonferenzen und ich freue mich deswegen auch auf dieses Turnier, weil es ein schwieriges Turnier wird, auch medial. Und das macht den Job aus.
Und es wird Pressekonferenzen geben.
Es wird ganz sicher Pressekonferenzen geben und hoffentlich auch ein bisschen darüber hinaus, weil ich habe dir ja gesagt, ich sehe die Perspektive der Medien und die haben es in diesen Phasen auch nicht einfach. Ne? Und ich glaube, da gehört es dann auch zu unserer Professionalität dazu, da entsprechende Zugänge zu schaffen.
Ja gut, also Themen liefern wir, ne?
So, Themen das, werden wir liefern. auch welche, an die wir jetzt noch nicht denken.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und sind ja jetzt auch aktuell schon nicht so wenige. Von daher, da machen wir nicht zu große Sorgen um die Medien, ne?
Das ist wohl wahr, klar.
Nochmal ein bisschen zu dir, denn du bist ja unser Gast hier und nochmal so ein bisschen zu deinem Werdegang, was ist ja auch interessant. Man hört ja immer wieder, finde ich, wenn man so mit Jüngeren spricht, die auch studieren, fällt oft das Wort Sportjournalismus oder Allgemeinjournalismus. Deswegen interessiert uns natürlich auch so ein bisschen deinen Werdegang, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. War das immer dein Ziel, Sportjournalismus irgendwie als Job dann zu betreiben und da zu landen, wo du bist? Jetzt nicht das Ziel DFB-Pressesprecher, das hat sich dann mit Sicherheit später ergeben, aber du weißt, was ich meine, thematisch diesen Weg einzuschlagen?
Absolut. Es ist mein absoluter Traum, die beiden Dinge, Fußball und Journalismus, Medien, miteinander verbinden zu dürfen, und das sage ich tatsächlich zu dürfen. Ich habe als Junge mit 12, 13 Jahren habe ich die Zeitung ausgetragen. Dann habe ich Ergebnisdienst, ab 14 Jahren habe ich Ergebnisdienst gemacht, irgendwo in der Sportredaktion, Fuldaer Zeitung. Habe das ein paar Jahre auch gemacht, Berichte, bin mit dem Mofa von Sportplatz zu Sportplatz gehechelt, sonntags, habe Berichte geschrieben, wollte dann gerne auch einsteigen. Nach dem Abitur wollte dann auch gerne dort arbeiten, und da hat der damalige Chefredakteur allerdings gesagt, du musst studieren. Du brauchst ein geisteswissenschaftliches Studium oder auch ein anderes. Das habe ich damals nicht gemacht, weil mir das zu praxisfern war und ich mir das offen gesagt auch finanziell irgendwie nicht leisten konnte. Ich habe das gesehen, mein Bruder, der hat mit ein paar Kröten studiert. Und das war schon wirklich hart, während andere irgendwie im Sommerferien im Urlaub war, hat er gearbeitet, und da hatte ich irgendwie Respekt, Angst, Schiss, was auch immer davor, und habe dann vorgezogen, so eine zweigleisige Ausbildung zu machen, ein Studium mit einer praktischen Ausbildung an der Berufsakademie. Da ging es um Betriebswirtschaft, also ich habe Betriebswirtschaft studiert, BWL, und habe aber immer den Schwerpunkt Kommunikation gehabt und war dann nach dem Studium bei einem Sportartikelhersteller, bei dem Konkurrenten in Herzogenaurach mit den drei Streifen, also bei dem anderen, und bin von dort aus in einer Sportmarketingagentur gelandet und über diese Sportmarketingagentur dann beim DFB für ein Praktikum. Und ich weiß, ich hatte damals ein Gespräch mit dem Wolfgang Nisper, der war damals Pressesprecher der Nationalmannschaft, und dann hat er mich irgendwann mal gefragt zum Ende meines Praktikums, was soll aus dir denn mal werden? Was willst du denn machen? Und dann habe ich dann gesagt, sowas wie Sie machen. Das wäre mein absoluter Traum. Und da muss ich heute noch manchmal dran denken, weil sich das dann tatsächlich so ergeben hat. Das war wirklich der Traum. Und als ich dann die Chance hatte, habe ich ihm gesagt, ich würde auch sofort Geld mitbringen, wenn ich beim DFB arbeiten dürfte. Ich will einfach sowas machen, unbedingt. Und bin da auch bereit, alles einzubringen. Ja, verrückt. Also das war wirklich ein Traum.
Da musst du ja aufpassen, dass du nicht auch noch DFB-Präsident wirst, wenn der Nils Barth.
Nein, das ist nicht mein Traum. Das kann ich ausschließen. Und das könnte ich auch nicht.
Ja, die Verweildauer ist ja auch, wird ja auch mal kürzer.
Die ist zu kurz, ne? Dann hältst du es als Pressesprecher länger.
Genau. Du hast es gesagt, du warst ja dann quasi da so ein bisschen auch damals, sage ich mal, auf den Fußballplätzen der Region, auf den Dörfern so ein bisschen unterwegs. Was hast du aus dieser Zeit damals mitgenommen für deinen späteren Berufsweg? Beziehungsweise welche Eigenschaften, welche Erfahrungen vielleicht auch helfen dir heute noch, einen guten Job zu machen? Ist es einfach, du hast es gesagt, diese Liebe zu dem Sport, dieses Fansein, ich glaube, das hilft immer, wenn man irgendwas mit Leidenschaft macht. Aber gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, das war so wichtig, das brauche ich heute noch?
Also mit Sicherheit sowas wie Beharrlichkeit, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit. Ja, also ich habe ja auch immer Ansprechpartner gesucht, die mir Informationen gegeben hat. Das habe ich von der Pike auf als 14-, 15-jähriger Jugendlicher auf meinem Mofa, habe ich ja immer Informationen gesucht, und das habe ich eigentlich nie vergessen. Also dass man auch dann den Medien irgendwie versuchen muss, hier und da mal zu helfen, ihren Job bestmöglich zu machen. Das gehört schon dazu. Aber nur, dass jetzt keine ganz falsche Perspektive reinkommt. Ich weiß schon, in Anführungsstrichen, im Zweifel stehe ich natürlich auf der Seite dann der Offiziellen. Ich glaube, das wissen die Kollegen auch, der Medien, muss ich ja auch.
Klar.
Denn ich bin vielleicht eher der Mannschaftssprecher. Ne? Vielleicht ist Pressesprecher auch so von der Begrifflichkeit her nicht so ganz passend. Ne? Also ich merke ja, oder ich habe gemerkt am Anfang, wenn neue Spieler kommen, dann beobachten die dich ja auch erstmal so ein bisschen argwöhnisch. Ja, wo steht der? Ist das auch einer, der jetzt immer bei den Medien, und sticht der auch mal was durch? Steckt der Dinge durch? Also da ist mir schon wichtig, dass die Spieler auch eine Verlässlichkeit haben, ne? Dass die wissen, auf wen können sie sich verlassen, und letztendlich will und muss ich auch in meiner Tätigkeit das Vertrauen der Spieler gewinnen. Das kannst du nicht erzwingen. Da brauchst du ein bisschen Zeit. Aber letztendlich ist das die Basis dafür, um dann auch einen guten Medienservice leisten zu können. Und dass die Medien wissen, dass ich nicht alles sagen kann und auch nicht alles sagen will, das ist ja klar. Das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, das wird mir auch zugestanden von deren Seite.
Ja, muss ja auch. Und auf der anderen Seite bist du ja trotzdem für beide Seiten wichtig, weil so wie du sagst, wenn du den Medien natürlich immer komplett zumachst, ja gut, dann schreiben sie nur noch, was sie wollen und dann meistens auch nicht das Richtige, ne? Und wenn du dann eben diesen Zugang versuchst zu ermöglichen, ist es ja auch im größtenteils dann einfach auch im Interesse auch der Spieler oder der Offiziellen, weil einfach man ja auch gewillt ist, dass ein objektiver Blick reinkommt und den kannst du dann auch manchmal von außen nur schreiben, wenn du es weißt. So, und wenn du aber komplett zumachst, ist es natürlich auch dann manchmal schwierig. Aber, und das ist ja auch dann die andere Seite der Medaille, und das weißt du mit Sicherheit, als einer, der dann früher eben selbst gewisserweise Sportjournalist war und jetzt zwar so ein bisschen in der Mitte, aber tendenziell ja auf der anderen Seite steht, ist es ja heutzutage nun mal so, dass die Journalisten ja heutzutage zu, ich würde mal sagen, 90% auch darauf aus sind, eine Schlagzeile zu bekommen. Hilft dir das, dass du eben auch diese Blickweise oder diese Sichtweise früher schon hattest, um gewisse Sachen einfach auch einordnen zu können und zu erkennen, vorher schon?
Es gibt dir eine gewisse Gelassenheit, ne, eine gewisse Ruhe, vielleicht auch eine gewisse Souveränität. Es erschüttert dich jetzt nicht unbedingt oder es erschreckt oder überrascht dich. Natürlich ist es letztendlich der Job des Journalisten, eine Story zu bringen, die verkauft wird. Es ist ein Produkt. Es geht um Auflage, es geht um Likes, es geht um Reichweiten. Das ist, finde ich, auch völlig legitim. Und natürlich, du sagst es, ne? Es ist ein bisschen auch unsere Aufgabe, die Medien dann auch mit Informationen dergestalt zu versorgen, dass sie gar nicht so viel interpretieren, spekulieren oder wie auch immer müssen. Also liegt ja auch ein Stück weit dann an uns, ne? Inwieweit wir sie in ihrer Arbeit, die wir respektieren sollten, unterstützen. Und ich glaube, Felix, du hast ja auch schon mal die andere Perspektive erlebt und hast mal reingeschnuppert, ne? Wenn ich richtig weiß, richtig, 2018 oder was, warst du ja auch mal bei dem Medium mit den vier großen Buchstaben. Und dann siehst du ja vielleicht auch mal deren Perspektive. So einfach ist es eigentlich auch nicht, ne? Den Job zu machen. Also von daher immer gut, beide Seiten zu sehen.
Nein, also klar, also gerade wenn man die Erfahrung auch noch nicht gemacht hat, sollte man das ja nie unterschätzen, was ein anderer für einen Job macht, und sowieso immer respektieren. Und ich glaube, auch als Spieler entwickelst du ja auch, man lernt ja die Journalisten auch kennen, den einen mehr, den einen weniger, aber man lernt ja trotzdem auch, wem kann ich was sagen, ne? Also das ist ja auch immer dann wichtig, wer aus gewissen Sachen was macht. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, auch von Spielerseite da mal reinzuschnuppern, zu sehen, wie da gearbeitet wird und was da wichtig ist. Und auch eine Sache, die ich mir auch für nach der Karriere auch irgendwo in eine gewisse Richtung vorstellen kann. Nicht zu 100% sagen, ich bin jetzt Journalist, aber schon auf die Seite auch mal zu schauen, das, glaube ich, hilft auch, Sachen als Spieler einzuschätzen.
Das, was wir gerade gesagt haben, Jens, da noch eine Nachfrage, dieses schon einfach die Suche nach der Schlagzeile. Ich meine, du hast ja jetzt auch so viel Erfahrung, wenn du jetzt, keine Ahnung, Interviews machst mit einem Spieler, also nicht du, sondern als auf DFB-Seite, auf Spielerseite, dann weißt du ja auch, wenn du das Interview liest, weißt du, was daraus die Schlagzeile wird. So, diese Erfahrung hast du ja. Verstehst du dann auf der anderen Seite auch viele Spieler? Ich bin da auch kein Fan von, ne? Aber verstehst du dann die Spieler auch, dass es heutzutage dann wirklich viele, viele nichtssagende Interviews gibt? Einfach weil gewisse Spieler dann eben diese Schlagzeile nicht haben wollen?
Das verstehe ich. Das kann ich total verstehen, und leider ist das Geschäft wahrscheinlich inzwischen einfach zu überdreht, zu schnell, und ich würde mir da auch ein bisschen mehr Gelassenheit dann auch wünschen, also nicht nur auf unserer Seite, sondern natürlich auf der medialen Seite. Ich meine, die Geschichten von den Spielern vor eurer Generation, dass die, was weiß ich, in Kneipen und wie auch immer sich da auch mit Medien getroffen haben, die sind vorbei, die gibt's nicht mehr, ne? Aber ich kann die Spieler einfach verstehen, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind, und ihr wisst auch, dass die Spieler ja inzwischen auch schon umgeben sind von ganz vielen Beratern, auch Medienberatern, da gibt es Planungen, da gibt es Inszenierungen, Positionierungen, ne?
Aber ist das nicht eine komplett falsche Entwicklung eigentlich? Also, weil...
Ich sage ja.
Ja, ich auch.
Ich sage ja.
Ich auch. Ich
ist eine falsche Entwicklung.
Ich mag das ja auch viel lieber, egal ob es ein Trainer oder ein Spieler ist, irgendwie mal, egal ob es eine PK, ein Interview ist, einer, wo man sagt, seine Meinung sagt und ehrlich und damit auch mal, dass auch mal irgendjemandem anderen dann nicht gefällt, so, und dann wird kurz drüber gesprochen und Schluss, so, aber das Problem ist ja, dass jeder Halbsatz dann heutzutage auch 5 Tage ausgeschlachtet wird, weil es nichts anderes mehr gibt. So, und deswegen muss das ja in meinen Augen auch so ein bisschen ein Geben und Nehmen sein, weil wenn du das eben nicht aushältst und viele Spieler haben halt dann vielleicht auch nicht dieses dicke Fell, weißt du, wo du sagst, ich halte das aus, dann muss man sich daran gewöhnen, dass es nur noch diese nichtssagenden Interviews gibt. Aber ich finde, da sind einfach auch beide Seiten gefordert. Dann eben auch mit diesen, die mal eine klare Meinung und eine klare Haltung zu etwas haben und die auch mal, keine Ahnung, auch mal nicht die Angst haben, jemandem direkt auch was zu sagen oder sowas, dann muss man auch genau diese dann einfach, finde ich, auch ein bisschen von Media-Seite aus schützen, zu sagen, okay, wir rufen immer nach Typen, nach Meinung. Genau. Und wenn wir eine Meinung haben, dann treiben wir das aber auf die Spitze, ne, mit der Aussage. So, deswegen, für mich ist es auch die falsche Entwicklung, weil ich mag Spieler, ich mag Trainer, ich habe das selbst versucht, immer so zu halten, ehrlich zu sein und auch direkt, aber ich kann auch, wie gesagt, so wie du auch sagst, ich kann auch viele Spieler verstehen, die sagen, nee, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nicht 5 Tage am Stück in der Zeitung stehen, auch wenn ich so sehe, sage ich so nicht, ne?
Absolut, ne? Und es gibt auf beiden Seiten solche, aber auch andere, ne? Sowohl auf Seiten der Spieler, die das jetzt bevorzugen, was wir jetzt nicht so gut finden, ne? Die Beratungen, diese Steuerung, wenn du es überziehst, könnte man auch von Fremdsteuerung reden, dem muss man, glaube ich, schon entgegensteuern.
Total.
Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Unmenge vieler guter Journalisten, die wirklich seriös sind und die auch ein offenes Ohr dafür haben, wenn man mal sagt, pass auf, ich sag dir jetzt mal was, auch im Hintergrund, aber wirklich, kannst du nicht verwenden, weil die verstehen das schon. Da sind ganz viele gute, intelligente, top-seriöse Leute auch dabei, ne? Und ich glaube, es klingt jetzt auch so abgedroschen, aber so wie es in den Wald hineinschallt, ne, oder ruft, so schallt es dann auch hinaus. Und ja, dein Motto, geben und nehmen, das ist wahrscheinlich genau das richtige Maß.
Du hast es eben schon gesagt, so, du bist ja eben auch dann häufig das Bindeglied zwischen Spieler und Journalisten, gerade auch bei Interviews oder was auch immer, zumindest in der Nationalmannschaftszeit dann immer. Wie kann man sich das vorstellen, jetzt mal als Außenstehender, der jetzt nicht dabei ist? Ich weiß das natürlich, aber wie kann man sich da das vorstellen, einfach diese Vermittlung zwischen Spieler und Journalist und wie schwierig kann das auch manchmal sein, sag ich mal, auch ich habe das ja oft schon bei dir erlebt, auch wie du Spieler überreden musst, mal irgendwas zu machen oder nicht, wie schwierig oder ist es dann einfach auch manchmal Spieler und Journalist zusammenzubringen?
Ja, es ist in der Tat, nennen wir es mal eine Herausforderung. Es ist, wir haben bei der Europameisterschaft, ich glaube, Deutschland hat den größten Medientross, bestehend aus 150 Print- und Online-Journalisten, die akkreditiert sind. Auch wenn sie nicht alle im Stadion sitzen, verfolgen sie uns ja, haben dann Zugänge auch zu Pressekonferenzen, wollen natürlich auch Gespräche. Und du kannst davon ausgehen, dass wir bei einem normalen Länderspiel bestimmt 40, 50 Einzelanfragen. Kannst du ja gar nicht innerhalb der wenigen Tage hinbekommen. Und dann ist von uns schon die Aufgabe zu überlegen, welche Spieler würden jetzt der Mannschaft auch gut tun in der jeweiligen Situation. Möglicherweise auch so mit welchen Aussagen. Haben wir da ein, zwei frische Spieler dabei, die vielleicht so ihre Erfahrung mal von ganz neuen mal einbringen können. Gibt's ein, zwei erfahrene. Toni, kennst du auch? Die dann immer wieder irgendwie ran müssen. Wir haben eigentlich immer die Perspektive des Spielers im Blick. Welche Spieler würden jetzt gut tun? Und ich gebe auch zu, dass wir uns dann schon überlegen, in welchem Medium macht es auch Sinn. Ne? Ist das jetzt wirklich gefährlich? Willst du jetzt einen neuen Spieler, einen jungen Spieler, vielleicht im medialen Bereich auch eher unerfahrenen Spieler, mit so einem alten Schlachtross aus der Boulevardszene zusammenbringt, der ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auseinandernimmt und vielleicht noch irgendwie ein Thema hat. Also da gilt auch dieses Antizipieren, ne? Und das alles versuchen wir mit einzubringen. Was würde jetzt der Mannschaft in der jeweiligen Situation auch medial gut tun? Und das ist schon höhere Mathematik,
klar,
um diese ganzen Plattformen, Formate, Zugänge zu sortieren, weil wir haben als DFB ja auch noch zig Plattformen, zig Kanäle, die wir dann rund um die Uhr bespielen, gerade während eines Turniers. Und da kannst du davon ausgehen, dass jeder Spieler ja mehrmals in der Woche mit in Aktivität hat. Aber das finde ich auch gut, weil ich glaube, das ist dann auch eine gute Abwechslung zu den sportlichen Abläufen. Da kommt noch Regeneration zu tun. Also der ein oder andere ist vielleicht froh, dann auch mal mit so einer Geschichte abgelenkt zu werden.
Das kann sein.
Das ist gut möglich. Ich bin ja nicht so in den Turnierabläufen drin. Ich habe jetzt noch kein Turnier gespielt, wird wahrscheinlich auch keins mehr dazukommen, aber...
Jetzt sei doch nicht so pessimistisch.
Das ist auch kein Problem.
Das war eine Bewerbungsrede,
mich würde interessieren.
Habe ich das gefunden,
Toni? Ja, ich gebe das so weiter.
Aber mich würde trotzdem interessieren, jetzt für eine Länderspielmaßnahme, wo ihr jetzt zwei oder drei Länderspiele habt, ihr seid 10 Tage zusammen, inwieweit, du hast ja gesagt, es gibt da 40 bis 50 Anfragen, inwieweit im Voraus geht dann für dich so speziell für diese Länderspielmaßnahme dann deine Arbeit los, das zu planen? Also ist da, wie ist da die Vorlaufzeit? Warst du da 2 Wochen, 3 Wochen oder geht
also
das schon
deutlich früher? Also wir haben schon 2, 3 Wochen vorher geht's los. Das sind dann ja schon die ersten Planungen im DFB, was die Abläufe angeht, die Logistik, die Trainingszeiten. Also das setzt sich alles dann irgendwann wie ein Puzzle zusammen. Dann hast du deine Zeiten, in denen du überhaupt Medienarbeit, Medienzeit geben kannst. Und dann ergeben sich ja auch Überlegungen, Zusammensetzung des Kaders, Bekanntgabe des Aufgebots. Und dann kommen sukzessive immer mehr Anfragen rein. Also auch im Vorfeld der Kaderbekanntgaben habe ich ja viele Telefonate, viele Gespräche mit Journalisten, die mir ja ihre Planungen auch vorstellen. Und ich telefoniere auch viel hinterher. Was habt ihr vor? Was sind momentan eure Themen? Was sind eure Inhalte? Was plant ihr? Und das setzt sich dann sukzessive zusammen. Also die ganze Situation, sagen wir mal, die explodiert meistens an dem Wochenende vor den Spielen. Da ergeben sich dann die konkreten Anfragen und Maßnahmenplanungen. Aber ich würde es jetzt mal umdrehen. Das klingt jetzt so, als würden wir jetzt hier nur reagieren auf die Anfragen der Medien. Nein, also wir machen uns natürlich selber Gedanken nochmal, über welche Person könnten wir welche Botschaften zu welchem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit geben, um ein möglichst positives Bild abzugeben. Vorausgesetzt und am wichtigsten ist natürlich das, was auf dem Platz passiert, ne? Und das haben wir jetzt ja alle erlebt in Sevilla. Da hat man einen anderen Medienplan, so viel kann ich sagen. Und den konnten wir natürlich nach dem Spiel in die Tonne hauen. Und Toni, du warst wahrscheinlich auch dabei, glaube ich, in Berlin gegen Schweden.
Oh ja, da war zur Halbzeit auch die Stimmung besser.
Da war die Stimmung zur Halbzeit besser. Und das hat sich dann plötzlich geändert nach dem Spiel. Und das Schöne dann zum Beispiel auch am Bundestrainer ist ja dann auch manchmal, dass wir dann ganz offen nach dem Spiel auch überlegen, ja mein Gott, wie kannst du das denn jetzt erklären, was da jetzt gerade passiert ist? Und da ist man manchmal tatsächlich ratlos. Und die Öffentlichkeit schreit natürlich nach Erklärungen in der Situation. Aber wenn du dann wirklich mal ein paar Tage danach überlegst, ja, wie hättest du jetzt 5-10 Minuten nach dem Spiel, wo du noch Adrenalin im Blut hast, wie willst du da eine detaillierte Analyse abgeben, ne? Und Jogi Löw steht dann manchmal auch vor uns und hört zumindest zu, ob wir eine Idee haben bei der einen oder anderen Situation.
Ja, ja, klar. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich die eine oder andere Situation, die auch dann, ja, nicht so, also man hat ja wahrscheinlich immer verschiedene Szenarien, aber klar, dass du dann 6-0 gegen Spanien verlierst oder nach einem 4-0 in der Halbzeit noch 4-4 genau spielst oder dann, keine Ahnung, gegen Nordmazedonien noch 2-1 verlierst. Das
macht den Fußball ja aber aus, ne?
Ja, muss man auch spontan sein, ne?
Ist nicht immer alles planbar.
Das macht's aus. Und das Schöne ist doch, mein Gott, wir sind ja irgendwie Unterhaltungsindustrie, Unterhaltungsbranche, ne? An der alles hängt. Aber ich finde immer, wir leiten kein Atomkraftwerk. Vielleicht müssen wir es ab und zu auch mal wieder in so eine richtige Betriebstemperatur bringen. Also Fußball soll Spaß bringen. Es ist Unterhaltung. Es ist das schönste Spiel der Welt. Und dazu gehört dann auch mal auszuhalten, dass wenn man verliert, dann kriegt man halt Kritik. Und die muss man dann auch einstecken und sich der Kritik dann eben auch stellen. Also ich glaube, es gibt weitaus schwierige Situationen, die viele in diesem Land in dieser Situation auch zu bewältigen haben als wir. Also wir sind da ja auf der Sonnenseite des Lebens und das wisst ihr beiden am definitiv besten. Und Toni, du auch über deine Stiftung. Also worüber reden wir?
Ja, eben, richtig. Auch ist ja auch hier sprichwörtlich auf der Sonnenseite. Von daher ist das, hast du absolut recht. Du hast vorhin gesagt, so in einem Halbsatz, dass du ja vor deiner Zeit als Pressesprecher ja auch schon mal bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland Pressesprecher warst, zumindest vom Organisationskomitee. Ja. Da würde mich mal interessieren, erzähl doch mal da deine Erfahrung. Wie war da die Arbeit? Welche und welche eklatanten Unterschiede gab's oder gibt's da einfach auch zu der Arbeit jetzt bei den Männern? Also das eine ist auch irgendwie die Aufmerksamkeit, klar, das hast du vorhin gesagt, aber was gibt's da für Unterschiede? Das würde mich mal interessieren, weil du hast ja jetzt wirklich beide Beispiele mit Turnieren und so weiter, außer dass es vielleicht ein Tick ruhiger ist.
Offen gesagt, die Arbeit rund um die WM 2011, Frauen-WM 2011, das war eine der schönsten Zeiten so in meinem beruflichen Leben, weil es war unglaublich faszinierend, die Frauen dabei zu unterstützen, sowas wie Vorbilder zu werden. Ja, ihr seid Vorbilder aufgrund eurer unglaublichen Bekanntheit, eurer Reichweiten, eurer permanenten Präsenz. Das hast du nicht im Frauenfußball, auch nicht in vielen anderen Männersportarten übrigens. Ne? Also insofern ist es natürlich vergleichbar. Ja. Und diesen Sportlerinnen, Sportlern irgendwie ein Gesicht zu geben, eine Wahrnehmung zu geben, das war großartig. Und das ist eigentlich die viel schwierigere Arbeit. Da musst du viel aktiver sein, viel mehr selbst in die Hand nehmen. Weil wenn wir ehrlich sind, wir sind ja viel damit beschäftigt zu reagieren oder auch abzusagen aufgrund der Fülle. Das könnte man jetzt arrogant gesagt, da gehört keine besondere Ausbildung, keine besondere Kreativität zu tun. Aber diese Frauen-WM, die irgendwie zu einem Event werden zu lassen, das klingt jetzt wieder so blöd, ne? Ja. Aber den Menschen da draußen im Land zu sagen, hey, geht auch mal zu einem Spiel.
Nee, Frauen, die verdiente. Ich glaube, das hat gar nichts mit Inszenieren. Ja, ich glaube, das hat auch gar nicht mit Inszenieren zu tun, sondern einfach mit dem Ziel, die verdiente Aufmerksamkeit dem allen zu geben. Ne?
Genau. Das ist da die Frauen, also die Spielerin, das sind so tolle Persönlichkeiten. Das ist schade, dass die so wenig Aufmerksamkeit erhalten. Die hätten es wirklich verdient. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe und auch eine riesige Chance, die wir da im DFB haben. Auch mit Blick auf eine Frauen-WM, die 2027 stattfinden könnte. Denn zu trommeln für eine Europameisterschaft 2024, ich will nicht sagen, dass das ein Selbstläufer ist. Aber ich glaube, das ist einfacher. Da wird es einfacher sein, eine Begeisterung zu entfachen und zu entwickeln als für eine Frauenweltmeisterschaft.
Ja, das ist vor allem, finde ich, auch für den Verband eine Pflicht, dafür alles zu tun. Ich glaube, dass du sagst, es hat sich ja gegenüber 2011, klar, eine Weltmeisterschaft hat dann schon mal mehr Aufmerksamkeit, aber gegenüber 2011 bis heute hat sich ja da auch nicht so wirklich viel getan, dass ich sage, der Frauenfußball ist da, wo er sein soll, was die Aufmerksamkeit betrifft. Und das ist ja einfach eine Sache, die euch, wo ein Verband ja auch eine Verantwortung hat, das voranzutreiben.
Das ist tatsächlich so, aber wenn wir da wirklich mal hinter die Kulissen schauen, da kommen viele Faktoren hinzu. Also ich frage mich manchmal auch, die Medien, die uns dann beispielsweise dafür kritisieren oder in die Pflicht nehmen, hey, ihr müsst mehr tun oder ihr müsst mehr trommeln, die schauen auch am Ende des Tages, wenn es um die TV-Übertragungen von einem Frauenfußball-Länderspiel geht, um welche Uhrzeiten sie die vermeintlich höheren Reichweiten erzielen. Also so in die Primetime heben sie auch nicht so unbedingt ein Frauenländerspiel. Also ich glaube, das geht nur im Gemeinschaftswerk. Das wirst du als DFB, als Verein, Frauenbundesliga gar nicht alleine hinbekommen. Da braucht's auch wieder so einen Ruck, wie es bei der Frauen-WM der Fall war oder bei der WM 2006. Also das ist schon eine größere Aufgabe, dass wir das erkennen, dass es für die Gesellschaft vielleicht auch ein lohnenswertes Ziel sein kann, den Frauenfußball zu pushen, aber eben gemeinsam. Das kann eine Partei nicht alleine hinbekommen.
Ja, definitiv. Für mich, Jens, dadurch, dass wir uns persönlich nicht kennen, ich kenne dich halt von den Pressekonferenzen, da kenne ich dein Gesicht ja auch. Das ist für mich dann immer so interessant, weil da kann ich dich am besten beurteilen. durch die Pressekonferenz. Wir haben von Brasilien erzählt, Halbfinale 7-1, weil das schön einfach ist. So eine Situation, WM 2018, Südkorea, Spiel verloren, raus in der Vorrunde. Was geht dir da bei so einer Pressekonferenz durch den Kopf? Wie erlebst du das?
Ja, das tut natürlich weh. Das tut genauso weh, wie es jedem Spieler weh tut. Und trotzdem musst du dann ja irgendwie funktionieren. Also ich versuche eigentlich, die Minuten nach dem Abpfiff so zu gestalten, dass ich sie immer so ein bisschen auch unabhängig vom Ergebnis gestalte. Ich weiß, was dann zu meinen Aufgaben gehört, was zu unseren Verpflichtungen gehört, seitens der Mannschaft. Mhm. Und da darf es eigentlich keinen großen Unterschied machen, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, ob das jetzt wehtut oder ob wir da im Freudentaumel sind. Also ich muss mich manchmal bremsen, wenn wir einen riesen Sieg einfahren, weil ich dann wieder erkennen muss und mich disziplinieren muss, hey, ich gehöre da jetzt eigentlich nicht hin. Ich gehöre nicht aufs Feld. Ich gehöre nicht zu der Gruppe, die die Spieler abklatscht und gratuliert. Ich gehöre in den Hintergrund, muss meinen Job machen. Und genau das Gleiche gehört natürlich auch zu so einem Spiel. Und da finde ich es immer wieder dann auch bemerkenswert, dass dann doch auch viele Spieler da sind, auf die du zurückgreifen kannst, die sich dann in so schwierigen Situationen stellen. Und das war ja dann auch nach dem Spiel gegen Südkorea der Fall. Da gibt's ja auch angenehmere Situationen für euch. Und das ist für uns dann auch nicht so einfach zu sagen, hey, Toni, du musst jetzt dich stellen. Gibt's jetzt hier Anfragen der TV-Sender? Aber Toni macht das ja in der Regel auch.
Ich stelle mich.
Und das gehört dann, glaube ich, auch zum Job.
Ja, finde ich auch. Also entweder du bist wirklich jemand, der sagt, komm, ich halte von dem allen gar nichts, was schwierig ist heutzutage, und lass das komplett. Aber die sich nur nach Siegen hinstellen, das kannst du auch vergessen. Also das dann musst du auch den Arsch in der Hose haben, dahin zu gehen, in dem Wissen, dass egal, was du sagst, sie dich so oder so kritisieren, aber ich finde, das gehört dann einfach dazu, trotzdem sich da hinzustellen und dann auch mal eben ein paar unangenehmere Fragen als nach einem 7-1 stellen zu lassen. Ne?
Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist die Wucht gewesen, die sowohl 2018 entstanden ist, also dass natürlich eine Enttäuschung da ist. Das ist doch selbstverständlich. Aber das, was daraus dann resultierte, diese unbändige Wut, diese Aggressivitäten, Aggressionen, Vorwürfe, Hate Speech, gerade auch im Netz, Dinge, die absolut weit unter die Gürtellinie gehen, also teilweise Dinge, die menschenverachtend sind, das hat mich mehr getroffen als das Ausscheiden selbst. Das, wozu dann Leute auch, sogenannte Fans, in der Lage sind, sich soweit herabzulassen. Ähnliches haben wir ja auch erlebt nach dem 0-6 jetzt in Sevilla, was natürlich auch festgemacht wurde an der Person des Bundestrainers. Und da muss ich sagen, das macht einen nachdenklich, weil es einfach zu viel ist, weil es einfach ein Schritt zu viel ist. Also gerade dieses Stichwort Hate Speech, das ist wahrscheinlich ein gesellschaftliches Problem. Vielleicht kam da auch die Pandemie, die Corona-Krise irgendwie ein Stück weit noch dazu, dass so eine Unzufriedenheit bei den Menschen da ist. Und
ja,
das,
die hat, ich sag mal so,
das so vor, ne? dass die Mannschaft dann so eine Projektionsfläche war.
Ja, ich glaube, dass Corona das vielleicht alles forciert hat, aber auf kurz oder lang wäre es oder so gekommen.
So Brandbeschleuniger, ne?
Ja, aber wir brauchen uns nichts vormachen, dass das schon auch sehr auf dem Weg war, schon vorher, und das auch ohne Corona passiert wäre. Ich meine, je größer gerade die Social-Media-Plattform, so viele Vorteile sie vielleicht auch haben, mittlerweile ist es ja trotzdem die einfachste, sag ich mal, das einfachste Medium für viele Leute, ihren Frust rauszulassen, und das auf unterster Gürtellinie, schön versteckt hinter einem Anonymen. Das ist ja, so wie du ja richtig sagst, ist ja kein Fußballproblem, das
gesellschaftliches
ist ja ein
Problem.
Gesamtgesellschaftliches, genau. Problem. Und vielleicht, bestimmt hat Corona durch die ganze Unzufriedenheit und alles das vielleicht beschleunigt, aber der Weg war ja so oder so vorgezeichnet. Also das, da braucht man sich, glaube ich, nicht, da braucht man sich nichts vormachen. Und du hast ja richtig gesagt, Kritik, dass das nach so einem Turnier berechtigt ist, ist ja auch gar keine Frage. Und das auch, vernünftig gemeinte Vorschläge oder was auch immer. Ich meine, man hört ja so oder so dann 1000 Meinungen. Bei dem einen soll der Trainer weg, bei dem anderen soll er bleiben, da sollen dann aber die Spieler weg, bei dem anderen sagen sie, so, das ist ja sowieso so. Und das ist ja auch okay, soll ja auch jeder seine Meinung sagen. Aber gibt halt Sachen, die eben unten drunter sind. Aber auch daraus mal eine Anschlussfrage. Hat sich für dich in deinem Job, der grundsätzlich jetzt schon natürlich mit dem Internet zu tun hat, auch, weil ich glaube, wir kommen auch alle nicht mehr aus einer Zeit, wo, ja, nur noch, wo nur noch in der Zeitung das Interview stand, sondern auch im Internet, aber speziell auch jetzt mal Social Media, wo ja vielleicht jetzt nicht dein erster Anlaufstelle ist, was Interviews betrifft. Hat sich dadurch dein Job irgendwie nochmal ein bisschen geändert? Musst du vielleicht noch mehr Feuer löschen als vorher teilweise?
Definitiv, weil durch das Netz natürlich alles viel schneller ist. Es ist eine 24/7 Beobachtung und ich komme mir manchmal vor, ich weiß nicht, die Älteren unter uns können sich noch an diese Big Brother Geschichten erinnern, dass du dich also permanent unter Beobachtung fühlst, ne? Und so ist so der Eindruck.
Ja, gibt's immer noch. Gibt's kann immer ich dir noch? Sagen. Gibt's immer noch. In verschiedenen Formen.
Ja, so mag es sein.
Toni ist großer Fan. Falls du es nicht weißt, Toni ist großer Fan.
Hoffentlich werde ich dich nie da drin sehen, in so einem Container. Felix, dich auch nicht.
Das hoffe ich auch, ja. Naja, okay, verspreche ich dir.
Wenn dann nur zusammen.
Genau. Aber das ist so das Gefühl, ne? Dann, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Du bist so permanent unter Dauerbeobachtung und so auf dem, auf der Plattform. Und manchmal hat man so das Gefühl, man ist wie so ein Stück Wild, was so zum Abschuss freigegeben wird. Es ist tatsächlich so. Das Netz hat das Ganze natürlich noch enorm beschleunigt. Aber jetzt drehe ich es mal um. Es bietet natürlich auch eine Menge Chancen. Jetzt gerade für euch, ne? Die auch eine Kraft haben, die Reichweite haben, und ihr habt dadurch natürlich auch die Möglichkeit, positive Botschaften unterzubringen, und zwar super authentisch von euch. Ihr braucht kein Medium mehr dazwischen zu schalten, sondern könnt eben selber da auch Einfluss nehmen auf eine Diskussion, und ich glaube, da kommt euch eine große Verantwortung, aber auch Chance
zu. Ja, absolut. Also ich finde das auch, also egal, ob das Social Media ist oder selbst so ein Podcast wie hier, ne, da kannst du ja wirklich auch Sachen besprechen, die dir auf dem Herzen liegen, die du vermitteln willst, oder auch einfach mal nur blödes Umhergelaber, kann auch sein, aber so wie du sagst, du brauchst theoretisch, wenn du eine gewisse Reichweite hast, eben dieses Medium dazwischen nicht mehr. So wie du auch richtig sagst, früher war es dann vielleicht trotzdem mal so, du hast dann irgendwie, also so schnell hat sich das entwickelt, ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, boah, die Zeiten, die kenne ich nicht mehr. Stimmt ja nicht. Also wo ich angefangen habe, war es ja auch so, irgendwie Interviewanfrage. Interview gegeben, Interview kommt in anderthalb Wochen raus. So, du hast dann einfach so diese Vorwahl, du weißt ganz genau, was kommt. So, und jetzt hast du eben dieses Ding, klar, du hast einmal aus der Emotion irgendwie was getwittert oder was auch immer, gibt da ganz viele Leute, und zack, es vergisst keiner, der, ne? Also das Ding ist raus, und es ist nicht mehr aufzuhalten.
Ist nicht mehr aufzuhalten, und trotzdem sage ich, brauchst du die Medien als Regulativ? Und ich möchte auch in keinem Land leben ohne Presselandschaft. Und wir können, glaube ich, in Deutschland extrem stolz sein auf unsere Medienlandschaft. Das ist eine der großen Errungenschaften. Es ist auch irgendwie eine kulturelle Errungenschaft. Wir haben eine einmalige Medienlandschaft, und der kommt auch eine hohe Bedeutung zu, ne? Mit Blick auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, auch ein Stück weit regulativ, ist einfach auch noch eine zusätzliche Gewalt in unserem Land. Und also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Die Power, die Macht, die ihr habt über die Social Networks, die müsst ihr nutzen, die solltet ihr nutzen, das tut ihr auch. Und trotzdem, glaube ich, brauchen wir eine gute, eine breite, eine diverse Presselandschaft, die uns in vielen Bereichen der Gesellschaft auch noch spiegelt und begleitet. Als regulativ.
Klar, definitiv. Na, total, total. Aber wie gesagt, trotzdem würde man sich zumindest vereinzelt, du hast da noch einen viel, viel besseren Überblick als wir beide, würde man sich trotzdem wünschen, dass auch der ein oder andere aus der Presselandschaft natürlich mit seiner Verantwortung noch ein bisschen besser umgeht. Das ist einfach so. Aber das ist auch auf beiden Seiten so. Das ist natürlich auf einer Seite das, aber auch der ein oder andere, sag ich mal, Spieler oder was auch immer mit so viel Reichweite, auch der könnte natürlich noch teilweise ein bisschen besser mit dieser Verantwortung umgehen oder noch mehr machen, erreichen, in gewisse Richtungen lenken. Aber ich glaube, das ist wichtig, das, was du gesagt hast, aber sich dann dieser Verantwortung auch bewusst zu werden, egal ob ich jetzt als Spieler oder was ich was Follower habe, wo ich sage, die kriegen das alle mit, oder ob ich als Journalist Leser habe und sage, die kriegen das mit. Also ich finde, diese Verantwortung ist halt da, und da sollte man dann versuchen, zumindest gerecht zu werden und das nicht bewusst immer in eine Richtung, ja, eine Richtung lenken, weil oft ist es schon auch mal schon definitiv auch der Fall, dass da auch, sag ich mal, persönliche, ja, Eitelkeiten heutzutage auch oft eine Rolle spielen. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen.
Ja, brauchen wir nicht. Und da sind wir dann auch wieder bei einer der Aufgaben, die ich dann ja auch habe, ne? Wenn ich das auch so mitbekomme in Richtung eines Spielers, dann bin ich schon auch in der Rolle des Vermittlers der Gestalt, dass ich dann auch mal den Journalisten oder das Medium spiegle und auch mal meinerseits Kritik anbringe, was mir nicht gefällt. Und ich finde, das ist auch an uns unser gutes Recht, durchaus auch mal zu artikulieren, was an einer Berichterstattung falsch ist, auch faktisch falsch ist, teilweise absolut tendenziös. Und das müssen wir auch. Da müssen auch wir unsere Stimme erheben. Und das tun wir auch. Also das ist mit Sicherheit, also das ist ein großer Teil auch meines Jobs, ne? Aber ja. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da auf taube Ohren stoße. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich da schon auch Gehör finde und dass wir uns da gut austauschen. Aber wir müssen es artikulieren. Auch wir müssen unsere Stimme diesbezüglich erheben. Klar, alles gefallen lassen? Nein, dürfen auch wir nicht, müssen auch wir nicht.
Und ich glaube, wenn ich mich auch dazu äußern darf, ich höre euch gerne zu. Ja, auch schon lange. Ich bin noch da, ja. Ich bin ein guter, nein, gar kein Problem. Ich höre ja gerne zu, aber abschließend zu dem kann man ja, und das hast du ja auch schon durchklingen lassen, ich glaube, allen Seiten tut auch ein bisschen mehr Gelassenheit ganz gut. Sowohl Journalisten, sowohl vielleicht auch Spielerseite als auch Fans. Es ist immer noch Fußball dann am Ende auch, ja, wo wir mit zu tun haben. Und Fußballer sind in erster Linie auch Menschen, genauso wie Journalisten, Fans und so weiter. Deswegen wünsche ich mir alles in allem wirklich da von jeder Seite auch ein bisschen mehr Gelassenheit und auch mal Sachen, die mit dem Augenzwinkern gemeint sind, auch gerne mal so aufzufassen. Das, denke ich, macht auch Sinn.
Davon sollten wir uns auch nicht abbringen lassen, ne? Also es sollte nicht jeder Versprecher, der mal stattfindet, sofort irgendwie auf die Goldwaage gelegt werden. Und das nimmt dir dann halt auch viel, ne? Das macht ja dann auch mal Angst, sich mal zu versappeln oder mal irgendeinen rauszuhauen. Absolut, genau, ja.
Ja, genau. Aber gut, dass du es sagst.
Felix, apropos Felix, Versprecher. Ich möchte, ja, darf ich ganz kurz nochmal sagen, das ist ein sehr ambitionierter Wunsch, den du da hast.
Aber ja, aber man soll ja nicht aufhören zu träumen, Toni, das weißt du ja.
Ja, genau.
Aber du sprichst Versprecher an, Jens. Ich war ja noch bei dem Thema Pressekonferenzen, was mich ja so ein bisschen auch immer wirklich, auch gerade während der Turniere, ja, interessiert zuschauen lässt. Die PKs von der Nationalmannschaft finde ich immer relativ interessant. Gibt es da so Geschichten, die du hast, wo du sagst, da waren lustige Geschichten dabei? Wir können vielleicht einmal kurz reinhören in eine PK, an die du dich sicher auch gut erinnern wirst, mit dem Kollegen Lukas Podolski, der hier auch schon zu Gast war. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt.
In diesen Tagen ist es nicht ganz einfach, sich auf das Sportliche zu konzentrieren, nicht wegen der drohenden Gefahren, auch wegen eines Videos, das nach dem 2:0 gegen die Ukraine in den sozialen Medien kursierte. Da würde mich mal interessieren von allen dreien, wie ist das in der Mannschaft besprochen worden und wie verärgert ist man darüber, dass sowas überhaupt auftauchen kann?
Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern, und daher ist alles gut.
Also Polly, Applaus in der Pressekonferenz. Ja, aber ich glaube, das ist heute Premiere. Das hatten wir noch nie. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, überragend.
Ja, ich glaube, da erinnern sich viele dran. Also kannst du auch noch kurz was zu sagen, aber hast du allgemein auch noch so ein paar lustige Geschichten zu PKs, die wir jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben?
Das Ding war erstmal überragend, zumal der Polly dann im Anschluss gesagt hat, ich habe mich doch versprochen. Und dann habe ich gesagt, was viel versprochen? Da sagt er, ja, es sind ja mehr als 90%. Ich habe ja nur 80 gesagt. Also das ist auch noch so eine kleine Episode am Bande gewesen. Naja, gut, irgendwelche Gags passieren irgendwie immer, ne? Also dass ein Spieler neben dir sitzt und Frage nicht versteht, irgendwie falsch antwortet, das passiert schon immer mal. Auch ich habe auch irgendwie schon Böcke geschossen, also auch jetzt vor einem ernsten Hintergrund. Ich habe irgendwie mal, da hatte ich auch so ein bisschen Bammel. Es war noch am Anfang meiner PK-Laufbahn bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, da habe ich dann den Miro Klose mal erklärt, irgendwie im Zusammenhang mit einer Beerdigung. Es war der Todestag von Robert Enke, der sich näherte. Und wir hatten ein Länderspiel in Hannover und da ging es dann natürlich auch wieder um Kranzniederlegung. Und ich hatte wirklich Angst, mich zu versprechen. Und allein das hat dann schon dafür gesorgt, dass ich irgendwie gesagt habe und mich habe hinreisen lassen. Und die Nationalmannschaft legt dann einen Kranz nieder am Grab von Miroslav Klose. Und das wird er aber auch nicht verziehen. Das wird dann im Nachhinein auch gedruckt und geschrieben und Versprecher von neuem Pressesprecher Jens Grittner, das war natürlich dann ernster Hintergrund, aber auch Miro Klose hat das dann ganz cool auch gesehen. Und aber da war ich auch wirklich niedergeschlagen, weil ich da auch gemerkt habe, Mensch, dir wird hier wirklich nichts verziehen. Ne? Also wenn du da tatsächlich mal nicht ganz hundertprozentig konzentriert bist und dich da versprichst, dann fällt dir das auf die Füße. Das war jetzt kein ganz witziges Beispiel, aber eins, was mich so ein bisschen geprägt
hat. Nee, aber naja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Wenn da auch bei so einem Thema ja auch, sage ich mal, nicht mal die Augen zugedrückt wird, dann weißt du auch, dass man, dass es nie getan wird.
Ja, das ist so. Ich meine, es gibt ja viele legendäre Pressekonferenzen, an die wir uns alle wahrscheinlich erinnern, auch außerhalb der Nationalmannschaft, von Trabatoni über Klaus Augenthaler, der sich selber mal, glaube ich, die Fragen gestellt und dann beantwortet hat. Das sind natürlich auch wirklich
super. Ja, mein super Highlight super ist und bleibt Christoph Daum. Christoph Daum ist und bleibt mein Highlight. Da gibt's geht über Christoph Daum. Aber die Pressekonferenz, ne, aber ich finde die danach der Haarprobe, der war viel geiler, wo er gesagt hat, hätte ich mal lieber nicht gemacht. Genau. Und dann mit so einem ganz fiesen Lachen.
Ganz,
so.
Ganz genau, aber das kriegst du ja nicht mehr.
Die war noch viel geiler, irgendwie. So, die Reaktion war schon wieder, die war schon wieder super. Also weißt du, so vorher echt noch so mit gesagt, nee, natürlich, reines Gewissen, was soll da passieren? Klar. So, und danach mit so einem Grinsen. Oh. Gott, ey, das war lustig. Das fand ich echt lustig.
Ja, aber auch da, ne? Man hat ja manchmal schon Angst, irgendwie auf einer Pressekonferenz zu lachen. Auch das ist ja manchmal eine viel zu ernste Situation. Ne? Ich würde mir da auch manchmal wünschen, dass da ein bisschen Lockerheit noch mit reinkommt. Aber auch die Spieler haben dann ja manchmal so ein bisschen Bammel. Wenn ich da mal einen falschen Satz sage, dann werde ich da so ein bisschen dann, ja, in Anführungsstrichen hingerichtet. Das hemmt natürlich. Das ist schade.
Ja, klar, das stimmt.
Ja, jetzt haben wir jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen und auch eigentlich über die Gegenwart. Bist bestimmt jetzt auch gerade schon mitten in der Vorbereitung für die EM. Aber interessant für uns vielleicht auch, wie dein Plan ist für die Zukunft. Siehst du dich die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre auch noch beim DFB oder sagst du, hast nochmal eine Sache, wo du, klar, ich sag mal, in deiner Position gibt's sicher nichts Höheres, als die Nationalmannschaft da den Job auszuüben, aber hast du noch irgendwo eine Sache, wo du sagst, das würde ich gerne schon nochmal machen, auch vielleicht außerhalb vom Fußball?
Ja, das gibt es. Also erstens mal bin ich immer noch stolz, ja, auch in diesen Zeiten beim DFB zu sein. Also für mich ist es immer noch was ganz Besonderes. Ich finde das irgendwie klasse, diese Nähe auch erleben zu dürfen, gerade jetzt mit der Mannschaft. Ich bleibe auch dabei, ne? Superlativ, das sind die besten Fußballer des Landes. Alleine das sagt schon alles, das ist was Besonderes. Und ich glaube, in meinem Job kann man eigentlich auch nur von Turnier zu Turnier denken, wie das die Spieler ja auch machen. Ja, wenn jetzt der Bundestrainer abgelöst wird, ist es ja auch möglich, dass der nächste Bundestrainer sagt, ich brauche ein paar andere Leute um mich herum, ich brauche irgendwie Leuten, denen ich vertraue. Das ist ja Usus. Also das lasse ich komplett auf mich zukommen, gebe aber zu, dass ich auch...
Vielleicht hast du ja mit dem neuen Bundestrainer auch schon zusammengearbeitet.
Weißt du mehr als ich?
Nein, vielleicht, hat er vielleicht gesagt.
Aber ich gebe zu, Katar finde ich reizvoll, weil es natürlich aus kommunikativer Sicht extrem schwierig ist und herausfordernd. Ne? Die Thematik, die du auch kennst, Toni, vielleicht kann ich dich ja auch noch überzeugen, dass wir gemeinsam da das machen, weil das ist schwierig. Du kannst uns da auch kommunikativ helfen.
Ist ein anderes Thema, ne?
Aber was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Tatsächlich. Ich weiß es nicht, jetzt meine Memoiren, da bin ich noch zu jung. Aber ich habe früher immer schon mal davon geträumt, ein Buch zu schreiben. Und ob ich das kann, weiß ich nicht, aber ich hätte Lust. Ich würde es gerne mal machen. Aber ob sich das ergibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss es mal so für sich festhalten, was man will. Und daran hätte ich Spaß.
Ja, dann fang doch schon mal während der EM an. Wobei, da war es ein bisschen was zu tun.
Ne? Memoiren von Toni Kroos. Nein, du wirst lachen, aber ich habe schon so ein paar Gedanken und ein paar Ideen tatsächlich, aber das muss wahrscheinlich noch ein bisschen reifen. Ansonsten ist es jetzt auch nicht so, dass Fangruppen vor der Tür stehen und skandieren, sie müssten jetzt unbedingt den Jens Grittner engagieren. Also von daher bin ich ja tatsächlich auch froh, das machen zu dürfen, was ich gerade mache. Das muss man ja auch ganz realistisch sehen.
Wie gesagt, ist ja auch schon einiges erreicht und ja, wir erreichen jetzt ja auch das Ende, Jens. Wie gesagt, wir sehen uns ja eh bald, ne, im Trainingslager. Genau. Geht bald los, wird bald ernst und freue ich mich drauf, aber zunächst trotzdem mal danke, dass du den Spaß mal mitgemacht hast. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt und ja, ansonsten, was soll ich sagen? Wir sehen uns bald, ne, Jensi, und dann werden wir wieder die eine oder andere PK vollbringen, würde ich mal sagen.
Ich würde sagen, dann einfach mal lupen, ne?
So ist es.
Also vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich wünsche mir, dass ich den Felix auch mal treffe zum Quatschen, Felix.
Ja, das würde mich auch sehr freuen. Das
sollten wir auf alle Fälle jetzt uns mal vornehmen, ne?
Ja, wie gesagt, die Nominierung steht ja noch aus, ne? Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ne? Und wenn dann da groß steht, fährst du wieder einfach hin, ne?
Vielleicht mal großer Medienmogul, ne? Ja. Und vielleicht in der Form, dass du dann mal als Reporter, ne, dass wir uns da mal gegenüber stehen oder sitzen. Also auf alle Fälle, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Sehr gerne, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Wir haben viel gelernt, vor allen Dingen, dass der Pressesprecher auch wichtig für den Titel ist. Und daran wirst du dich jetzt auch wieder messen lassen müssen beim nächsten Turnier. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, hoffe, wir sehen uns auch mal bald von Angesicht zu Angesicht.
Danke euch. Bleibt gesund. Bis bald.
Und tschüss.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Keep on pumping the shit. Cause it's shit for the heads.
Heinz Strunk im Gespräch mit
Heinzer. Wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv,
diskursiv,
aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie?
Oder Neues von den Wollnys. Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Wandfarbe saufen.
Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft.
Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design.
Beispiel, Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken.
Oder eine schwache Hand gehört gebrochen, vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen.
Einen habe ich noch in Kasso. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber. Und, oder. Bock drauf?
Welcome to my castle, because today is Judgment Day and you will get a total package.
Fenster auf Kipp.
Wir sorgen für Durchzug.
Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Check it out, Buddy.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Der Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.